NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Mit Melanie Thieltges, guten Abend. Sorgen und Ängste, die treiben uns alle mal um. Sie haben eine wichtige Funktion, machen uns zum Beispiel in gefährlichen Situationen vorsichtig. Bei manchen Menschen aber wird die Angst, etwa vor Krisen, Krankheiten oder dass Angehörigen etwas zustoßen könnte, zu einem übermächtigen Gefühl, das das Leben dominieren kann. Angststörungen gehören neben Depressionen zu den häufigsten psychischen Leiden. Etwa 14% der Erwachsenen sind laut Umfragen betroffen. Umgang mit Ängsten, das Thema bei uns in dieser Visite, und mein Studiogast ist Professor Tillmann Krüger. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, Herr Professor Krüger, Ängste und Sorgen, die gehören zum Leben dazu, hat jeder. Wann übersteigt das ein gesundes Maß? Also was können dafür erste Anzeichen sein?
Ja, Sie haben eben es ganz richtig gesagt. Zunächst sollten wir mal anerkennen, dass Ängste an sich normal sind und auch überlebenswichtig sind, schon für das kleine Kind. Aber wenn wir im Alltag merken, diese Ängste werden immer mehr und sie beherrschen uns und beeinträchtigen uns im Alltag, dann sollten wir etwas genauer gucken oder auch mal Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen, um zu schauen, ob nicht vielleicht eine Angststörung vorliegt. Manche merken ja auch Panikattacken sogar und erkennen sehr schnell, dass sich das nicht gesund anfühlt und suchen entsprechend Hilfe. Also da ist dann irgendwann eine Grenze erreicht.
Kann also auch wirklich körperliche Symptome auslösen. Fachleute unterscheiden ja verschiedene Formen von Angststörungen. Dazu gehört auch sowas Spezielles wie Flugangst oder zum Beispiel Angst vor Spinnen. Was gibt's alles?
Ganz richtig. Also Angst ist jetzt nicht nur Angst, sondern das hat auch immer eine körperliche Komponente. Wir spüren das eben auch körperlich und es gibt Angstformen, wo vieles erstmal körperlich auch durchaus wahrgenommen wird. Also die eben erwähnte reine Panikstörung ist durch Panikattacken gekennzeichnet, die ganz unvermittelt auftreten können oder aber in bestimmten Situationen. Man spricht dann von einer Agoraphobie mit Panikstörung, also zum Beispiel jemand, der in Fahrstühlen oder auf großen Plätzen oder sehr vollen Plätzen Panikattacken erlebt. Also das ist das eine. Eine zweite häufige Angsterkrankung ist die generalisierte Angststörung. Die ist gekennzeichnet durch unkontrollierbare Sorgen zu allen möglichen Themen. Also nicht vor etwas Bestimmtem, sondern Krankheit, Gesundheit, Finanzen, Politik, Familie, Zukunft, eigentlich alles Mögliche. Und typischerweise ist bei dieser Angsterkrankung eben die körperliche Komponente und die weitere psychische Aspekte wichtig. Körperlich heißt, die können einfach vielleicht nur angespannt sein, zittrig sein und spitzen. Oder psychisch heißt, die sagen, Mensch, ich habe Schlafstörungen und kann mich nicht konzentrieren. Das heißt, wenn das jemand hört, dann kommt er vielleicht gar nicht so erstmal gleich auf eine Angsterkrankung, bis man auf sozusagen dieses Dreibein stößt, körperlich, psychisch plus unkontrollierbare Sorgen als Hinweis für eine generalisierte Angst.
Diese generalisierte Angst, lassen Sie uns da noch ein bisschen bei bleiben. Das ist ja vor allem auch deshalb tückisch, weil, wie Sie schon sagen, jemand vielleicht überhaupt nicht darauf kommt, hat Herzrasen oder irgendein anderes Symptom. Diese Angst vor etwas Unbestimmtem, vor der Zukunft, vor möglichen Katastrophen etc., entwickelt sich das plötzlich oder ist das etwas, das auch im Menschen schon begründet liegt?
Also in der Natur des Menschen liegt natürlich nachzudenken. Das ist ja letztlich funktional und auch ein Versuch, eine Lösung für ein Problem zu finden. Also das haben sowohl Angstpatienten als auch Menschen mit Depressionen kennen das. Aber bei denen ist es eben übermäßig ausgeprägt. Also sprich, dieses sich Sorgen machen tritt hier im überzogenen Maß auf und auch unkontrollierbar. Und das ist keine typische Angsterkrankung des 14-Jährigen, sondern wir haben so einen Gipfel etwa um 30, also verhältnismäßig spät für eine Angsterkrankung. Die meisten sind nämlich früher da. Auch die soziale Phobie, die wir noch nicht erwähnt haben. Das heißt, verhältnismäßig spät. Warum? Weil wir erst mit zunehmendem Alter so richtig gut sind im Nachdenken und Grübeln. Also sprich, der sogenannte präfrontale Kortex, das ist so alles, was hinter der Stirn ist, der ist dafür da, nachzudenken, abzuwägen, kritisch zu beurteilen. Und der ist so mit Mitte 20 erst so richtig gut herausgebildet, sprich dadurch eine verhältnismäßig spät manifestierende Angsterkrankung. Sprich, wir sollten insbesondere in der Altersgruppe und auch später besonders darauf achten, ob sich das möglicherweise entwickelt hat.
Das heißt, Betroffene, die grübeln viel, beschäftigen sich mit allen möglichen Katastrophenszenarien, so stelle ich mir das vor. Ist das so eine Art Teufelskreis, der sich auch einfach weiter dreht?
An sich ja. Ich sage mal, so einen Teufelskreis kennen ja viele Menschen mit Angst oder auch Depression, sprich in irgendeiner bestimmten Situation kommt ein Gedanke oder man nimmt etwas wahr, zum Beispiel auch, dass der Bus sehr voll ist, und dann geraten viele natürlich in sogenannten Angstteufelskreise. Also sprich, die merken erstmal, der Bus ist voll, und dann kommt ein Gedanke, oh je, hier könnte ich ja umkippen, hier könnte ich ja ohnmächtig werden, und dann entsteht natürlich das Gefühl von Angst und der Körper reagiert auch. Also das wäre jetzt ein typischer Teufelskreis der Angst. Aber speziell die Menschen mit generalisierter Angst kennen natürlich vor allem das Phänomen, dass diese Sorgen unkontrollierbar werden. Sprich, die hören gar nicht mehr auf, dadurch dann auch Schlafstörungen. Die führen zu körperlicher und psychischer Anspannung, auch zu Konflikten im Umfeld, weil die Familie vielleicht auch irgendwann angestrengt ist dadurch, ist, dass jemand immer so besorgt ist und immer wieder interveniert. Also das hat vielfältige Effekte.
Ich stelle mir das auch so vor, dass Angehörige oder Partner dann sagen, ist doch alles nicht so schlimm, jetzt mach dir mal nicht so viele Sorgen. Das hilft aber vermutlich gar nichts, ne?
Nee, das ist natürlich immer ein guter Versuch, und das kann ja auch vorübergehend beruhigen. Aber wenn jemand tatsächlich so eine generalisierte Angsterkrankung hat, dann braucht es dann meist schon auch spezielle Interventionen, um dem wirklich mal auf den Grund zu gehen. Also nur beruhigen reicht dann nicht. Das ist dann auch eher so unter den Sicherheitsverhaltensweisen, dass Betroffene sich Rückmeldung zum Teil natürlich auch suchen aus dem Umfeld, aus dem sozialen Umfeld. Aber das ist dauerhaft natürlich keine Lösung.
Sie haben schon gesagt, Angst ist eigentlich ein Gefühl, das in unserer Biologie dazugehört. Kinder brauchen das, damit sie nicht unvorsichtig sind. Bei Bedarf schützt uns Angst vor Gefahren. Welche Faktoren können denn dazu führen, dass dieses Gefühl außer Kontrolle gerät und gar nicht mehr funktional ist für uns?
Ja, in der Psychologie und Psychiatrie nennt man ja häufig das biopsychosoziale Modell als Möglichkeit, so etwas zu erklären. Was heißt das? Wir haben biologische, psychologische und soziale Faktoren, die immer eine Rolle spielen. Also Biologie wäre zum Beispiel Vererbung, dass wir vielleicht auch in der Familie schon vermehrt Angsterkrankungen oder aber auch Depressionen oder anderes haben. Das kann natürlich das Risiko dafür erhöhen. Psychosoziale Faktoren, da zählt sicherlich auch so die eigene Biografie mit rein, also sprich meine ganzen Lernerfahrungen, also wie ist mit Angst oder Bedrohung in der Familie umgegangen, wie haben meine Eltern oder Geschwister oder vielleicht sogar auch Freunde reagiert, waren die machtlos oder habe ich da auch Kompetenzen gesehen und auch entwickelt, nachgeahmt, die mir helfen, mit solchen Situationen umzugehen, und wie war der Einfluss meiner Eltern generell auch, ne? Also haben die mich eher bestärkt oder haben die mich eher kritisiert, hinterfragt und auch nie gelobt oder so etwas. Also viele verschiedene Faktoren, die letztlich eine Rolle spielen. Auch einschneidende Erlebnisse, Traumatisierungen, emotionale Vernachlässigung können eine Rolle spielen, die letztlich dazu führen können, dass wir eine Angsterkrankung entwickeln. Posttraumatische Belastungsstörung ist letztlich auch ja eine Angsterkrankung infolge eines schweren Traumas.
Also es können innere und auch äußere Faktoren sein, die dazu führen. Ja. Ängste und wie man damit umgeht, wie man Hilfe findet, das ist unser Thema in der Visite heute auf NDR1 Niedersachsen. Im Studio ist Melanie Thieltges. Höhenangst, Flugangst, Platzangst. Wenn eine Situation starke Ängste und sogar Panik auslöst, so spricht man von einer Phobie. Manche Menschen aber leiden an einem generellen Gefühl der Angst, fürchten sich zum Beispiel davor, was ihnen und ihren Lieben alles zustoßen könnte, geraten in eine regelrechte Angstspirale. Wie können es Betroffene aus dem Teufelskreis wieder herausschaffen? Wir sprechen in der Visite bei NDR1 Niedersachsen über Therapie und Hilfe bei Angststörungen. Und mein Gast ist der Psychotherapeut und Psychiater Professor Tilman Krüger aus Hannover. Herr Professor Krüger, bleiben wir noch mal zunächst bei der generalisierten Angststörung. Das erzeugt ja einen enormen Leidensdruck, weil Betroffene eigentlich ständig grübeln und Angst vor allem Möglichen haben. Was ist denn da der erste Schritt, um Hilfe zu finden? Gehe ich zum Hausarzt?
Ja, der erste Schritt ist natürlich eine gewisse Selbsterkenntnis, dass man merkt, offensichtlich da Hilfe gebrauchen zu können. Viele wehren das natürlich ab und sagen, nein, nein, das ist schon richtig, dass ich mir so viel Sorgen mache, weil damit verhindere ich ja Schlimmeres, ne? Wenn sich hier keiner Sorgen macht in der Familie, wer macht's denn dann? Also insofern braucht's dann natürlich erstmal so eine gewisse Erkenntnis, vielleicht auch Leidensdruck. Und ja, tatsächlich, also Anlaufstelle kann auch erstmal der Allgemeinmediziner, die Allgemeinmedizinerin sein. Absolut richtig. Das sind auch die, die ich auch regelmäßig zu den Angsterkrankungen mit unterrichte, um das eben auch zu erkennen, weil dort könnten tatsächlich so erste Schritte der Behandlung oder auch der diagnostischen Abklärung erstmal stattfinden.
Dann würde es ja weitergehen zu einem Facharzt oder auch einem Psychotherapeuten, wenn eine Therapie notwendig ist und wenn man sieht, das lässt sich anders auch nicht lösen für den Betroffenen. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze, Verhaltenstherapie, Psychotherapie, systemische Therapie. Wo setzen Sie an, wenn jemand an unkontrollierbaren Ängsten leidet?
Also ganz zu Beginn ist es so, dass tatsächlich wir auch viele sogenannte subsyndromale Angsterkrankungen haben. Das heißt, das sind die vielleicht noch nicht so ganz schwer Betroffenen und da kann der Hausarzt, Hausärztin tatsächlich schon ganz unterstützend sein. Sie sprachen eben ja auch schon selbst die psychotherapeutischen Möglichkeiten an. Gemäß unserer Leitlinie sind kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen das Mittel der Wahl. Das hat so die höchste Empfehlung, das ist am besten untersucht worden. Natürlich kann auch tiefenpsychologische Psychotherapie sinnvoll sein, aber die beste Evidenz haben wir tatsächlich für die Verhaltenstherapie. Angenommen, wir wären jetzt noch beim Hausarzt, der Hausärztin, da ist es tatsächlich so, dass neben Medikamenten die Hausärztin, der Hausarzt sogar eine Art Online-Psychotherapie verschreiben könnte. Angenommen, wir befinden uns irgendwo im ländlichen Raum von Niedersachsen und da ist jetzt so schnell keine Psychologin oder Psychologe, die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen. Dann kann das in Einzelfällen sogar sinnvoll sein und funktionieren. Das ist eine verschreibbare Psychotherapie als App, die man sich dann runterlädt und die man durcharbeitet, aber die idealerweise auch ein bisschen begleitet werden sollte vom Hausarzt oder Hausärztin. So ganz allein ist das gar nicht so einfach, da sich selbst zu therapieren mit der App, aber schlecht sind die nicht. Also das könnte so eine erste Stufe sein, plus eben die Frage, möchte man noch ergänzend auch Medikamente nehmen?
Ja, Therapieplätze sind ja auch sehr gefragt und rar, leider, leider. Bleiben wir mal bei diesem Stichwort Verhaltenstherapie. Sie sagten, das ist eigentlich das Mittel der Wahl. Was kommt da genau auf den Betroffenen, die Betroffene zu?
Zunächst gilt es natürlich, eine Psychologin, einen Psychologen oder Therapeutin, Therapeuten zu finden. Das fängt meist erstmal mit einem Gespräch in der psychotherapeutischen Sprechstunde an, wo letztlich der Psychologe, die Psychologin nochmal die Diagnostik überprüft. Also welche Form der Angsterkrankung vorliegt. Wenn es jetzt die generalisierte Angsterkrankung ist, würde man gucken, dass man da nach gewisser Wartezeit einen Therapieslot bekommt. Man kann die an sich ambulant sehr gut behandeln, würde an eine stationäre Behandlung eigentlich erst denken, wenn vielleicht noch komorbid eine schwere Depression vorliegt. Sonst eigentlich ambulant geht das ganz gut und dann hat das so verschiedene Stufen. Also letztlich nach einer diagnostischen Phase geht es natürlich auch so in eine Psychoedukation, könnte man sagen, sprich und auch die Entwicklung eines eigenen Krankheitsmodells. Das heißt also die eigene Angst und wie sie entstanden ist und wann sie auftritt, erstmal zu verstehen.
Okay, ne? Also ich muss mich da selbst mit auseinandersetzen,
ja, genau.
was geht in meinem Kopf vor.
Richtig.
Und warum ist es so.
Und selbst diese frühe Phase, Teil der Psychoedukation, aber wie gesagt auch Aufbau eines Krankheitsmodells, kann schon ein wenig entängstigend sein. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Konfrontation mit den eigenen Ängsten, weil man sie besser versteht, aber weil man auch begonnen hat, darüber sprechen zu können.
Das ist immer ganz wichtig. Ja. Sprechen ist gut. Sprechen wir auch über Medikamente, die haben Sie nämlich gerade schon genannt. Das kann auch sinnvoll sein, wenn es um Angst und Panik geht.
Genau, Medikamente ist auch eine weitere Option. Das wäre jetzt für den Hausarzt, Hausärztin auch verhältnismäßig einfach einsetzbar. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gut darüber aufklären. Jede Medikamente können auch Nebenwirkungen haben. Was jetzt hier sinnvoll sein kann, ist die Gruppe der Antidepressiva, wo man weiß, die helfen auch gegen Angst. Und das sind dann meistens die auch den Neurotransmitter Serotonin im Gehirn erhöhen, weil Serotonin ist so ein bisschen der Botenstoff, nicht unbedingt der uns jetzt gleich glücklich macht, sondern der eher so negative Gefühle und Ängste etwas filtern kann. Also diese Medikamentengruppe, die kommt in Frage. Alternativ, speziell für die generalisierte Angst, auch noch ein Medikament, was ursprünglich aus der Neurologie kommt, das Pregabalin. Auch das ist zugelassen. Oder aber auch selbst über Phytopharmaka kann man sprechen. Da hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen was getan, auch an Forschung. Das ist ganz positiv. Beispielsweise das Lavendelöl wird in einigen Leitlinien auch schon erwähnt, weil das recht gut untersucht wurde. Also es gibt selbst phytopharmakologische Option oder für manche kann auch abends Baldrian sinnvoll sein. Also selbst darüber lohnt es sich zu sprechen.
Also so Dinge, die auch als Hausmittel schon lange eigentlich bewährt sind.
Genau.
Was können denn Menschen generell für sich selbst tun, neben Therapie und das wirklich ernsthaft anzugehen? Bei Depressionen zum Beispiel empfehlen ja Ärzte auch körperlich aktiv zu sein, also Sport zu treiben. Kann das bei Ängsten auch positiv sein?
Ja, also Aktivitäten sind wichtig und es gibt ja bestimmte Angstformen, gerade so eine Agoraphobie mit Panikstörung, also die bestimmte Situationen meiden, oder die Menschen mit der sozialen Phobie. Da ist es natürlich ganz wichtig, aktiv zu bleiben. Letztlich, wir sprechen auch vom kontraphobischen Verhalten. Das lernt man dann allerdings in der Therapie, also die Situation auch dann wieder aufzusuchen, die man nicht aufgesucht hat. Sprich, viele haben sich ja auch stark zurückgezogen von denen und meiden soziale Situationen oder Menschenansammlungen. Also der Aufbau von Aktivitäten lohnt allemal. Wenn man jetzt ganz spezifisch Richtung Sporttherapie guckt oder Sport überhaupt, Bewegung, ja, ist immer gut. Sind die Effekte möglicherweise bei Depressionen noch ein bisschen stärker als bei den Angsterkrankungen, aber kann ergänzend absolut sinnvoll sein.
Können Ängste, die ja bei Depressionen auch eine Rolle spielen, auch als Angststörung neben der Depression quasi existieren?
Ja, genau. Leider ja. Also Angststörungen kommen zum Teil alleine daher, aber nicht ganz selten auch mit weiteren Erkrankungen. Also Sie sprachen Depressionen beispielsweise an, vielleicht mal Persönlichkeitsstörungen, leider eben auch Suchterkrankungen, nicht ganz selten. Warum? Die Frau Helene wusste das schon, wer Sorgen, es ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör, weil Alkohol natürlich die Anspannung nimmt, die Ängste nimmt, und deswegen müssen wir auch immer gucken, was an Komorbiditäten möglicherweise auch noch vorliegt.
Ich kann mir vorstellen, dass so konkrete Ängste wie etwa vor Spinnen oder jetzt Platzangst im Aufzug als begrenztes Problem vermutlich auch viel einfacher angegangen werden könnten. Welche Wege gibt es da?
Genau, also diese sogenannten spezifischen Phobien vor Spinnen, vor kleinen Tieren, mit denen lässt es sich ja verhältnismäßig gut auch leben. Und das ist nie was, warum jemand jetzt irgendwie in eine Tagesklinik oder stationär kommen würde. Das kann man ambulant gut behandeln. Flugängste, da gibt es ja auch selbst Kurse natürlich von den Fluglinien, die natürlich ein Interesse haben, dass alle das überwinden. Und die funktionieren auch sehr gut. Das ist letztlich auch so eine kondensierte Verhaltenstherapie über ein Wochenende. Und also sprich, die spezifischen Phobien sind ganz gut behandelbar, aber wenn es dann Richtung Panikstörung geht, Agoraphobie, soziale Phobie oder generalisierte Angst, da braucht es dann meist ein bisschen länger Hilfe, ambulant oder auch mal stationär. Insbesondere dann, wenn eben die Depression oder was hinzukommt. Das Schöne bei Gruppentherapie oder stationärer oder teilstationärer Therapie ist, dass insbesondere die Menschen mit sozialer Phobie sehr profitieren können. Weil sie sind ja immer in einer Gruppe und können sich dort sehr gut exponieren oder auch Verhaltensexperimente durchführen, weil sie ja gerade in sozialen Bezügen und in Gruppen große Probleme haben. Also das finde ich immer sehr lohnend, als dann nur in einer 1-zu-1-Situation das alles zu üben.
Mit Ängsten umgehen lernen, das Thema bei uns in der Visite. Professor Tilman Krüger ist mein Gast und wir sprechen gleich weiter über Hilfen aus der Angst.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Umfragen zeigen, dass etwa 14% der Erwachsenen in Deutschland unter einer Angststörung leiden, die behandelt werden muss. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig wie Männer. Viele sprechen nicht über ihre Ängste. Wir sprechen aber offen drüber mit Professor Tilman Krüger. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Herr Professor Krüger, Betroffene schildern zum Beispiel beim Hausarzt oft körperliche Symptome wie Zittern, Schwindel oder Herzrasen, reden dann aber nicht über die Angst, die dahinter steckt. Warum ist das so schwer?
Das ist tatsächlich die große Herausforderung dann auch für den Hausarzt oder die Hausärztin, das zu erkennen. Ja, wir haben tatsächlich erstmal in vielen Fällen körperliche Symptome und zu Recht denkt der oder die Betroffene oder der Hausarzt, die Hausärztin an eine somatische Ursache auch erstmal. Und das gehört ja auch abgeklärt. Das ist ganz wichtig. Da haben wir immer wieder Beispiele, die in die Notaufnahme kommen, die vielleicht auch sogar beides haben. Eine psychische Erkrankung, aber auch eine körperliche. Das Interessante an der körperlichen Dimension ist, man nennt es im Englischen ja auch Embodiment. Das heißt, der Mensch drückt tatsächlich Emotionen auch körperlich aus. Das ist einfach so. Wir nehmen sie auch wahr. Ekel zum Beispiel nehmen wir im Bereich des Kehlkopfes wahr oder Scham im Bereich der Wangen. Und es ist ja sogar sichtbar, wenn sich jemand schämt, dass die Wangen sich vielleicht röten. Also sprich, diese körperliche Manifestation von Gefühlen, die ist wirklich essentiell. Damit haben wir uns in der Forschung auch sehr stark beschäftigt in meiner Arbeitsgruppe. Es hilft uns möglicherweise, körperlich eben auch zu spüren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also Emotion ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern das hat eben diese körperliche Dimension auch und wir werden angespannt. Wichtig ist dann eben irgendwann zu erkennen, dass es dann hoffentlich kein Herzinfarkt oder Herzerkrankung ist, sondern eine Angsterkrankung. Das ist die große Herausforderung des Betroffenen, aber auch des Arztes oder der Psychologin.
Das heißt also, auch dem Betroffenen muss das gar nicht so klar sein, dass die Angst das auslöst.
Ja, richtig. Und es wird ja auch abgewehrt. Also wir möchten uns ja auch nicht immer eingestehen, dass das vielleicht tatsächlich eine Angsterkrankung sein könnte, sondern sind erstmal überzeugt, das muss doch was Körperliches sein, was der Arzt jetzt leicht erkennt und wegmachen kann. Mhm. Ne? Da neigen einfach manche Menschen ja auch dazu, davon erstmal überzeugt zu sein, bis dann vielleicht irgendwann auch klar ist, die organischen Befunde sind alle normal. Es ist möglicherweise eine Angsterkrankung oder vielleicht auch eine Depression. Und überall, egal welche Diagnose wir jetzt ansprechen, ist Angst tatsächlich ein ganz wichtiges Phänomen und Emotion.
Mhm. Passiert es oft, dass so eine Angststörung dann auch jahrelang verborgen bleibt, also dass man da der Sache gar nicht auf die Spur kommt?
Ja, letztlich ja. Auf die Spur kommt. Ich meine, die Betroffenen erahnen manchmal schon vielleicht, dass da was sein könnte, aber mögen sich dann vielleicht auch noch nicht helfen oder hatten auch frustrierende Erlebnisse bei der Suche nach Hilfe. Mhm. Das passiert natürlich auch und haben sich so leidlich arrangiert. Manche arrangieren sich ja auch lange mit einer sozialen Phobie, aber leben vielleicht auch so ein klein wenig unter ihrem Potenzial, sage ich häufig, weil sie sich vieles vielleicht auch nicht getraut haben, dann vielleicht auch in der Ausbildung nicht oder am Arbeitsplatz. Das heißt also, es lohnt sich immer, sich mit seinen eigenen Ängsten auch zu beschäftigen, auseinanderzusetzen.
Stichwort Beruf, Sie sprechen es auch gerade an, das geht ja so weit, dass Menschen mit sozialer Phobie zum Beispiel regelrechte Panikattacken erleiden, wenn sie im Job unter Druck geraten oder da irgendetwas leisten müssen. Was erleben Sie in Ihrer Praxis, wie sich Angststörungen auf das Leben von Patienten auswirken, also was das alles für Folgen haben kann?
Ja, das ist immer eine Frage des Schweregrades von leicht bis schwer erkrankt. Aber wir sehen bei uns stationär jetzt natürlich die Fälle, die etwas schwerer betroffen sind. Und da sind dann leider tatsächlich manchmal so Karrieren mit Mitte, Ende 20 oder auch Anfang 30 zu sehen, die es noch gar nicht so richtig geschafft haben in die Ausbildung oder ins Berufsleben aufgrund einer Angsterkrankung, dann meist dann aber auch mit einer komorbiden Depression und dann zum Glück dann vielleicht auch mal den Weg zu uns gefunden haben, zu einer stationären Psychotherapie, die dann sehr sinnvoll sein kann, weil zu spät ist es nie. Mhm. Also da will ich auch Mut machen, das auf alle Fälle sich anzugucken, anzugehen. Weil Angsterkrankungen sind prinzipiell gut behandelbar. Also das kann man auch mitgeben. Also wir haben wirksame Medikamente, wir haben eine sehr wirksame Psychotherapie und eins von beiden oder beides kombiniert kann absolut sinnvoll und auch sehr wirksam sein.
Es gibt ja das Stichwort von der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit des Menschen. Wieso gelingt es dem einen, trotz Sorgen und Ängste, die wir alle haben, stabil zu bleiben und anderen aber nicht? Die macht das krank und die geraten in diese Spirale.
Ja, wir sind ja ganz unterschiedlich ausgestattet, so wie wir sind, mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Biografie, mit unserer Lebenserfahrung, mit unserer Prägung, Erziehung. Also es sind viele verschiedene Faktoren. Und manche kommen einfach, haben auch vielleicht Glück gehabt, eine gute genetische Ausstattung mit einer sehr hohen Resilienz und andere nicht. Mhm. das analytische Nachdenken und Grübeln kann, wie gesagt, ja auch große Vorteile haben.
Ja.
Aber man muss die Grenzen dann eben kennen, wo man merkt, das wird jetzt unkontrollierbar oder ich mache mir zu viele Sorgen. Das heißt, ja, wir haben eine sehr unterschiedliche Ausstattung. Wir sind sehr unterschiedlich. Männer und Frauen können unterschiedlich sein, aber auch von Person zu Person. Das muss man einfach jetzt erstmal so annehmen und damit dann in der Therapie dann einfach auch arbeiten und gucken, wie ich das eben verändern kann, wenn es mir Probleme bereitet. Resilienz lässt sich ja auch ein Stück weit pflegen. Das ist ja jetzt alles nicht nur Zufall nach dem Motto, wir haben sie oder wir haben sie nicht.
Mhm.
Und wenn man da in Psychotherapie geht, tut man sehr viel dafür. Ne? Also das soll ja idealerweise auch nachhaltig sein. Medikamente wirken in der Regel ja leider nur so lange, wie wir sie einnehmen und danach nicht mehr. Das heißt also, auf alle Fälle sollte die Psyche was dazulernen, ne? Und neue Erfahrungen sammeln. Also nur mit Medikamenten kriegen wir das in der Regel nicht weg, sondern letztlich braucht es Lernprozesse und neue Erfahrung, korrigierende Erfahrungen, Habituation, also damit meinen wir eben auch Anpassungsprozesse an Situationen, die eben früher ganz viel Angst gemacht haben.
Also ich kann lernen, mich einfach anders zu verhalten und nicht wieder in meine alte Angstspirale reinzufallen.
Ja, das ist auch so ein ganz wichtiger Hinweis. Das droht uns leider ein Stück weit. Also viele der Betroffenen müssen eben auch lebenslang ein klein wenig investieren und sagen, Mensch, ich hatte das mal. Und in Krisensituationen sollte ich vielleicht etwas genauer gucken, dass ich da nicht wieder reingerate, weil das kann passieren. Da muss man sich dann aber auch selbst keine Vorwürfe machen, sondern das ist auch so ein bisschen, liegt das vielleicht in der Natur der Angst, dass sie hier und da auch mal wiederkommen kann. Es ist einfach wichtig, das dann auch schnell zu erkennen und sich zu erinnern, was habe ich denn gelernt in der Psychotherapie? Schaffe ich das jetzt vielleicht alleine oder brauche ich jetzt nochmal Hilfe?
Experten sagen ja immer, ein stabiles Umfeld, in dem Kinder behütet aufwachsen, das sogenannte Urvertrauen ist wichtig, um psychisch gesund zu werden und zu sein. Welche Rolle spielen frühe Erfahrungen bei Menschen, die krankhafte Ängste entwickeln?
Ja, Sie sprechen ja so ein bisschen die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen an, nach einer verlässlichen Bindung, nach Anerkennung, nach einem Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit. Das ist natürlich essentiell. Und wenn ich so Biografien lese von Menschen mit Depression oder Angst, dann ist natürlich immer wieder rauszulesen, rauszuerkennen, wo eben prägende Erfahrungen oder eben auch Mangelerfahrungen da waren. Das ist keine Garantie. Man kann trotzdem Angsterkrankungen entwickeln. Aber wenn diese Grundbedürfnisse früh schon befriedigt wurden und wir sozusagen so ein gutes Rüstzeug schon mitbekommen, dann ist das eben auch, Sie sprachen ja Resilienz an, eben auch ein wichtiger Faktor, um eine gute Widerstandskraft aufzubauen. Dann in Krisenphasen, sei es jetzt damals die Corona-Pandemie oder kriegerischen Auseinandersetzungen, eben doch über weite Strecken ganz gut trotzdem klar zu kommen, bevor es vielleicht zu einer Angst oder Depression kommt.
Mit Ängsten umgehen, das ist das Thema bei uns in der Visite und dazu gleich mehr. Sie hören die Visite mit Melanie Tieltges und unserem NDR1 Niedersachsen-Experten, dem Psychotherapeuten und Psychiater Professor Tilman Krüger von der Medizinischen Hochschule Hannover. Wir sprechen heute über die Angst. In Gefahrensituationen ist sie biologisch nützlich, doch bei manchen Menschen wird sie auch im Alltag grundlos übermächtig. Sie sorgen sich dauerhaft zum Beispiel um ihre Gesundheit oder die Zukunft. Andere fürchten sich vor ganz bestimmten Dingen, zum Beispiel engen Räumen oder großen Menschenmengen, die lösen bei ihnen Panik aus. Angststörungen, darüber reden wir heute in der Visite. Herr Professor Krüger, das Problem ist ja immer Hilfe suchen, schön und gut, aber Therapie und auch vor allem Klinikplätze sind ja knapp, wenn es um psychische Erkrankungen geht und die Wartezeiten lang. Wie können Sie denn Mut machen?
Ja, das stimmt. So ist es, obwohl ich auch immer sage, dass wir hier in Deutschland eine verhältnismäßig gute Situation haben, so im internationalen Vergleich. Und wir bilden ja hier in Hannover, in vielen anderen Städten und Orten unglaublich viele Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten aus. Wir haben tatsächlich einen hohen Bedarf und der ist wahrscheinlich über die Jahre tatsächlich mehr geworden, weil Menschen eben auch erkennen, wenn sie Ängste oder Depressionen haben. Das ist ja erstmal auch gut. Dadurch ist aber auch ein Bedarf da, der so gar nicht immer ganz abzuarbeiten ist. Aber dennoch möchte ich Mut machen, weil ich hatte zu Beginn ja erwähnt, dass es sogar digitale Gesundheitsanwendungen ja gibt. Das spricht also angenommen, ich bin in einem Raum, ländlichen Raum, wo vielleicht es ganz besonders schwierig ist, was zu bekommen. Da könnte die Hausärztin, der Hausarzt das erstmal für die Wartezeit schon mal verschreiben, vielleicht noch ergänzend ein Medikament. Und dann gibt es natürlich Psychotherapiepraxen. Da würde ich empfehlen, dass sich jemand bei mehreren auf die Warteliste setzen lässt. Und die sogenannten Psychotherapie-Sprechstunden sollen auch kurzfristig vergeben werden, aber die dienen dann ein bis zwei Gespräche leider erstmal nur dafür, die Diagnostik zu sichern und zu gucken, ist denn eine Psychotherapie indiziert. Sprich für danach mehrere Wartelisten nutzen. Was ich auch empfehlen kann, ist, sich auch Tageskliniken anzugucken. Das spricht, da geht man ja morgens hin und ist nachmittags in der Regel um 16 Uhr aber auch fertig, schläft zu Hause. Und dort werden Angsterkrankungen auch behandelt und Depressionen sowieso. Da habe ich auch nochmal eine Option. Und gut daran ist tatsächlich, dass das etwas intensiver ist. Also sprich, ich habe dort ja jeden Tag in Gruppe oder auch einzeln Behandlung.
Also nicht nur einzelne Gesprächstermine einmal die Woche mit dem Therapeuten, der Therapeutin.
Richtig, genau.
Und auch da muss ich ja jemanden finden, mit dem ich gut sprechen kann, der zu mir passt sozusagen.
Das dauert eben ein bisschen und das ist ja auch in gewisser Weise eine Luxussituation, dort eins zu eins jemanden zu haben. Was die Psychotherapeutinnen, Therapeuten in den Praxen vermehrt anbieten, ist auch Gruppenpsychotherapie, zum Teil in Kombination mit Einzeltherapie. Das ist, glaube ich, auch eine ganz effiziente Methode, zumal man ja auch viel untereinander lernt. Wie gehen die anderen damit eigentlich um? Und dazu guter Letzt vielleicht auch nochmal so das Stichwort Selbsthilfegruppe. Auch das kann ich unbedingt empfehlen, zu schauen, ob einem das nicht nützt, weil zu sehen, wie andere damit umgehen, das kann schon sehr hilfreich sein.
Zu sehen, das betrifft auch andere und nicht nur mich. Das ist nichts Seltenes oder gar Ungewöhnliches.
Genau.
Viele Kommunen bieten ja auch Beratungsstellen an oder einen sozialpsychiatrischen Krisendienst. Für wen ist das die richtige Adresse? Wann?
Ja, guter Hinweis. Auch Beratungsstellen machen absolut sinnvolle Arbeit. Klar, gerade so bei leichteren Formen der Angst oder vorübergehenden Störungsbildern kann das schon mal ausreichend sein, sogar dass man dort Beratung in Anspruch nimmt. Der sozialpsychiatrische Dienst ist ansprechbar, tatsächlich in Krisensituationen, wenn es vielleicht auch jemand etwas schwerer betroffen ist und sich schwer tut, selbst weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu finden, weil dieser sozialpsychiatrische Dienst letztlich sehr kurzfristig zur Verfügung steht und sogar auch in der Lage ist, Hausbesuche zu machen in sehr schwer betroffenen Fällen.
Sie haben schon gesagt, es gibt immer mehr Menschen, die auch zu Ängsten stehen oder zu einer Depression dann Hilfe suchen. Das war ja sehr lange auch schambehaftet. Müssen Betroffene denn immer noch mit Vorurteilen rechnen, wenn sie jetzt zu so einer persönlichen Krise stehen? Ist das im Job ein Problem?
Zum Teil ja schon noch. Also so ganz ohne Stigmatisierung sind wir nicht bei den psychischen Erkrankungen. Das muss man ganz klar sagen. Wird reflexhaft hier und da sicherlich immer noch auch als eine Form von Schwäche notiert. Nichtsdestotrotz, größere Betriebe haben ja auch durchaus arbeitsmedizinische Unterstützung oder auch Sozialarbeiter sogar eingestellt, die dort auch selbst bei Wiedereingliederungsmaßnahmen hilfreich zur Seite stehen können. Also das Feld hat sich etwas weiterentwickelt, aber dennoch, so ganz leicht ist das nicht. Manche gehen ja aber auch durchaus mit Vorbildcharakter voran und sagen, ich habe das, ich stehe dazu und ich habe Hilfe. Das ist natürlich auch ganz gut, sodass sich dann noch andere Menschen trauen, sich darüber zu sprechen oder eben auch Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Wer Ängste hat, denkt viel nach, der analysiert auch viel. Das sind ja eigentlich gute Eigenschaften. Kann es sein, dass Menschen, die zum Beispiel unter so einer generalisierten Angststörung leiden, auch einfach empfindsamer sind, vielleicht analytischer als andere, verletzlicher?
Ja, das kann schon mal sein. Und was man gesehen hat, ist, dass so deren Warnsignale einfach besser und schneller funktionieren. Ich drück's mal positiv aus, weil das hat ja auch Überlebensvorteile, wenn man jetzt mal so ein bisschen evolutionär denkt, diese Antennen zu haben oder diesen Scheinwerfer. Wir sprechen auch vom Scheinwerfermodell, der immer alles ausleuchtet, sozusagen im Körper, aber auch in der Umgebung und Warnsignale schnell detektiert. Der ist ja erstmal sinnvoll, aber wie schon so ein klein wenig erklärt, kann das eben auch zu gut funktionieren. Und dann wird es zum Problem, wenn dieser Scheinwerfer oder diese Antenne dauernd an ist, dann kommen wir nicht mehr zur Ruhe, dann sehen wir nur noch Gefahren, nur noch Probleme und dann ist sozusagen diese Grenze überschritten.
Wir leben ja auch durchaus in angespannten Zeiten. Die Pandemie haben wir hinter uns gebracht, aber Kriege in der Ukraine und in Nahost, da sieht man jeden Tag die Bilder, spürbare Folgen des Klimawandels, all das sind ja reale Bedrohungen. Befeuert das auch Angststörungen bei Menschen?
Auf alle Fälle. Aber die haben wir natürlich auch immer gehabt. Irgendwas war immer und irgendwas wird immer sein. Mhm. Also sprich, die Hoffnung, wenn denn jetzt endlich mal XY weg wäre, dann würde es mir ja gut gehen. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Illusion. Das heißt also, es ist tatsächlich gut. Wir sprachen über Resilienz. Etwas in die eigene psychische Gesundheit zu investieren, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es uns immer psychisch gut geht. Körperlich auch nicht, deswegen gibt es ja Vorsorgeuntersuchungen. Und das ist psychisch letztlich auch der Fall. Nicht, dass wir jetzt alle einen Privatpsychologen brauchen oder Psychologin, aber doch eine gewisse Investition in Dinge, die uns gut tun. Das sind natürlich vor allem soziale Bezüge, das sind Bindungen, Freundschaften, wo wir über uns selbst und unsere Emotionen sprechen können. Das sind Hobbys, Interessen, die uns da helfen, Bewegung, also viele Faktoren und das kann ich natürlich auf alle Fälle mitgeben, dass sich das lohnt.
Sagt Tillmann Krüger, mein Studiogast, er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und das war unsere Visite zum Thema, wenn die Angst übermächtig wird, Angststörungen, wie sie entstehen und was Betroffenen hilft. Ja, und ganz gleich, ob es um sie selbst, um Freunde, Familienangehörige oder Kollegen geht, wir sollten aufeinander achten und aufmerksam sein für die Warnzeichen, wenn andere Hilfe brauchen oder auch wenn wir selber Hilfe brauchen, wenn die Angst zu groß wird. Passen Sie auf sich auf, sagen wir. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.